Es war ein friedlicher Protest gegen die Regierung von Friedrich Merz. Doch der Freiheitslauf von Rheinland-Pfalz nach Berlin endete beinahe in einer Katastrophe. Denn nach Angaben der Organisatoren verübte die Antifa einen Mordanschlag auf den Fahrer eines Versorgungswagens. Alle Einzelheiten zu dem Vorfall sehen Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: der erste Demokratiekongress der AfD. Parteichef Tino Chrupalla erinnern die EU-Sanktionen gegen Oppositionelle an die Unterdrückung Andersdenkender in der DDR. Und im Interview des Tages der Corona-Aufklärer der ersten Stunde, Professor Sucharit Bhakti. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt um den Mordanschlag kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Montag. In der Innenstadt von Stade bei Hamburg sind am frühen Nachmittag 5 Menschen erschossen worden. Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Das bestätigte die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat in der Nähe einer Jugendhilfeeinrichtung. Die Sicherheitskräfte nahmen nach eigenen Angaben 2 Verdächtige fest. Darunter offenbar auch den Täter. Weitere Details zu den Festgenommenen gab die Behörde bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Die Investitionsausgaben des deutschen Staates sind im vergangenen Jahr um 12% gestiegen. Sie erreichten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 148 Milliarden Euro. Das wäre der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2000. Hauptgrund für diese Entwicklung waren Ausgaben für die Kriegsvorbereitung. Denn besonders deutlich legten Investitionen in Ausrüstungsgegenstände zu. Sie stiegen um fast 50%. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind dafür vor allem höhere Ausgaben für militärische Waffensysteme und weitere Beschaffungen der Bundeswehr verantwortlich. In Leipzig stand auch am Montag der gesamte Straßenbahnverkehr still. Grund waren die sommerlichen Temperaturen. Nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe seien Fugen zwischen den Schienen und dem Straßenbelag teilweise geschmolzen. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, sei zunächst unklar. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass in Ländern mit regelmäßig noch höheren Temperaturen derartige Ausfälle im Straßenbahnverkehr kaum bekannt sind. Erst Anfang des Jahres war übrigens auch der Straßenbahnverkehr in Berlin für mehrere Tage eingestellt, damals allerdings wegen des Winterwetters. Im steirischen Graz wurden die etablierten Parteien am Sonntag erneut abgewählt. Die Kommunistische Partei legte gegenüber dem Jahr 2021 um knapp 7 Prozentpunkte zu und erreichte 35,6%. Dahinter liegt die ÖVP mit 25,4% und die Grünen mit 14,8%. Die FPÖ kam auf 12,2%. Der Stimmenzuwachs für die kommunistische Bürgermeisterin Elke K. kam laut Wählerstromanalyse von den Grünen, der SPÖ und Nichtwählern. In Deutschland wächst der Unmut über die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Nur noch 13% der Bürger bewerten seine Arbeit als gut. Das ist der niedrigste Wert, der jemals für einen Kanzler der Bundesrepublik gemessen wurde. Auch der Koalitionspartner SPD schneidet kaum besser ab. In der jüngsten Wahlumfrage kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 12%. Bislang führt diese Unzufriedenheit nicht zu großen Straßenprotesten, doch kleinere Aktionen gibt es durchaus. Ende vergangener Woche erreichte beispielsweise ein Freiheitslauf die Hauptstadt Berlin. Rund 300 Teilnehmer waren zu Pfingsten am Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Ihr Weg führte sie durch 7 Bundesländer bis nach Berlin. Eine Teilnehmerin des Freiheitslaufs sagte gegenüber auf 1, wenn die Menschen sich nur zu Hause über die Regierung ärgern, wird sich nichts ändern.
Ich höre es immer, wenn ich arbeite, die Leute sitzen und jammern und schimpfen und immer kommt, was können wir tun, was können wir schon machen, was sollen wir tun, was soll man machen? Ändert sich ja sowieso nichts. Und es ändert sich nur was, wenn wir uns bewegen.
Auf ihrem Weg nach Berlin sahen sich die Teilnehmer nach Angaben der Organisatoren wiederholt Angriffen ausgesetzt. Linksradikale hätten versucht, den Protest gegen die Merz-Regierung zu stoppen, berichtet Organisator Thomas Espey. Dabei sei es sogar zu einem Mordanschlag auf den Fahrer eines Versorgungswagens gekommen.
Ja, als wir morgens dann unser Camp wieder eingepackt haben, unser Küchenwagen und so weiter, stellten wir fest, dass der erste Anhänger platt war, alle Reifen. Dann haben wir weitere Fahrzeuge kontrolliert. Zweiter Anhänger war platt, dritter Anhänger war platt und dann noch zwei Fahrzeuge. Und bei einem vierten Fahrzeug ist auf dem Weg zum nächsten Camp auch, ich glaube auf Autobahn war es, der Reifen geplatzt, war auch angestochen.
Es grenzt wohl an ein Wunder, dass es dabei keine Schwerverletzten oder sogar Toten gab. Zudem habe es einen massiven Einschüchterungsversuch gegeben, bei dem die Polizei untätig geblieben sei, so Espay.
Am Mittag vor diesem nächtlichen Anschlag, also zwischen 3 und 4 Uhr passiert sein, war noch ein Fotograf da von der Partei Die Linken, hat Porträtaufnahmen gemacht, hat das ganze Camp abgefilmt, abfotografiert, den wir dann noch zur Rede gestellt haben und der fand das alles so in Ordnung. Wir haben die Polizei noch gebeten, die Aufnahmen zu löschen. Auch das ist nicht erfolgt.
Übrigens, über den Anschlag auf den Freiheitslauf hat kein anderes Medium berichtet. Nur auf eins gibt wieder einmal dem Protest eine Stimme und macht damit unzähligen Menschen Mut auf Veränderungen. Solche Berichte zu produzieren mit Außenreportern und Kameraleuten kostet uns eine Menge Geld. Ihre Hilfe, Ihre Spende ist dafür unverzichtbar. Wie Sie mehr solcher wichtigen Berichte ermöglichen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Das österreichische Sozialministerium hat in der vergangenen Legislaturperiode Projekte der Queer-Ideologie über die NGO Rosalila Pantherinnen mit mehr als 1 Million Euro gefördert. Das geht aus einer Beantwortung der parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christoph Steiner hervor. Demnach erhielt das Projekt Queere Themen als Extremismus- und Sexismusprävention zunächst 260.000 Euro und später weitere 695.000 Euro. Ein sogenanntes Pilotprojekt für Queeres Community Empowerment im migrantischen Umfeld derselben NGO wurde zusätzlich mit 120.000 Euro gefördert. Eigenmittel musste der Verein nach den vorliegenden Unterlagen jeweils nicht aufbringen. Mit rund 500 Besuchern hat die AfD-Bundestagsfraktion ihren ersten Demokratiekongress veranstaltet. Im Mittelpunkt standen die zunehmende Medienzensur und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Eröffnungsrede hielt der frühere tschechische Präsident Václav Klaus. Zu den weiteren Rednern gehörten unter anderem der Herausgeber der Schweizer Weltwoche, Roger Köppel, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot sowie der gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzte Publizistikprofessor Michael Mayen. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla erinnerte in seiner Rede an EU-Sanktionen gegen Andersdenkende innerhalb der Europäischen Union. Dabei nannte er unter anderem den Journalisten Hüseyin Dogru und den Schweizer Publizisten Jacques Beau. Gegenüber auf eins sagte Chrupalla.
Ja, das sind natürlich zwei spezielle Fälle, wo man wirklich sieht, was mit Menschen passiert, wo deren Konten gesperrt wurden. Ich meine, das ist ja uns als AfD ja auch alles bekannt. Selbst mir wurden von zwei Banken Konten gekündigt, wo wir ausgegrenzt werden, wo uns ja auch Dinge nicht verkauft werden. Also wo wir mittlerweile in Dinge zurückgehen, die ich als alter DDR-Bürger noch kenne. Also wo man im Prinzip Déjà-vus hat. Und darauf aufmerksam zu machen, dass das nichts mit Demokratie zu tun hat, dass sich solche Leute nicht mal juristisch wehren können, dass sie nicht angehört werden. Ich denke, das ist ein Unding und das hat mit Demokratie einfach nichts zu tun.
Thema am Rande des Kongresses waren auch die zunehmenden Drohungen gegen die AfD. Linksradikale Gruppen haben angekündigt, ihren Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Erfurt blockieren zu wollen. Beobachter befürchten gewaltsame Ausschreitungen. Zudem kündigten Antifa-Gruppen an, im Falle eines Wahlsieges der AfD in Sachsen-Anhalt den Magdeburger Landtag stürmen zu wollen. Dazu sagte der dortige AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund gegenüber auf 1.
Es ist halt ein Umstand, der über Jahre gewachsen ist. Man hat halt mit extrem linken Vereinen, auch mit einer juristischen Peppelung in meinen Augen, dieser ganzen Strukturen dafür gesorgt, dass sich hier anscheinend wirklich so linksextreme Strukturen gebildet haben, dass sie professionell hier Gewalt vorbereiten. Das haben wir ja auch bei verschiedenen G7-Gipfeln gesehen. Das werden wir höchstwahrscheinlich leider auch in Erfurt sehen. Und das wäre auch ein Risiko für Sachsen-Anhalt natürlich. Das möchten wir nicht. Wir möchten Rechtsstaatlichkeit. Natürlich wird unter einer ersten AfD-geführten Regierung wieder hart durchgegriffen und der Rechtsstaat auch endlich wieder umgesetzt.
Nach dem Regierungswechsel in Ungarn hoffen die Anwälte des dort inhaftierten Antifa-Gewalttäters Simeon T. offenbar auf eine Überstellung nach Deutschland. Es gebe eine realistische Hoffnung, erklärte sein Verteidiger Sven Richwin gegenüber der Zeitung Junge Welt. Richwin verwies dabei auf Äußerungen des neuen Ministerpräsidenten Peter Macker. Dieser hatte personelle Veränderungen in der Justiz angekündigt. T., der sich als non-binäre Person Maya bezeichnet, war wegen schwerer Gewalttaten in Budapest zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auch der linke ungarische Journalist Benjamin Lazar rechnet offenbar mit einem Kurswechsel. Er geht davon aus, dass die Einstufung der Antifa als terroristische Organisation aufgehoben werden könnte. Gegenüber der grünen-nahen Zeitung Taz erklärte Lazar, Magyar habe sich dazu zwar bislang nicht geäußert, er sei jedoch zuversichtlich, dass die, so wörtlich, Einschränkungen der Antifa künftig aufgehoben werden. In Italien wurden offenbar Covid-Impftodesfälle vertuscht. Das schrieb der Mailänder Anwalt Lorenzo Melacarne an Wissenschaftler Professor Stefan Homburg. Der Anwalt berichtet von Italiens Covid-Impfregister, das 45 Millionen Einträge zu Todes- und Impfdaten umfasst. Forscher wollten die Zahl der Todesfälle nach mRNA-Injektionen untersuchen. Sie hatten die Herausgabe der Daten eingeklagt. Doch die Daten weisen Fehler auf, die laut dem Anwalt leicht zu beheben wären. Etwa mit einer Verknüpfung mit der Steuernummer. Doch das würden die Behörden verweigern. Weiterer Skandal, zuvor hatten die Gesundheitsbehörden, so der Anwalt wörtlich, eine Fake-Analyse mit 14-Tage-Trick publiziert. Das heißt, Personen wurden erst 14 Tage nach der Covid-Injektion als geimpft eingestuft und viele Schäden damit nicht erfasst. Wörtlich schreibt Anwalt Melacarne, wir sehen weltweit dasselbe Muster. Entweder wird die Erhebung von Daten unterdrückt oder sie werden nicht herausgegeben. Das schlechte Gewissen ist offensichtlich, trotzdem wird mRNA weiter gepusht. Mit seiner Veröffentlichung will er den Druck auf Italiens Behörden erhöhen. Der beliebte Corona-Aufklärer Professor Sucharit Bhakti ist zurück. Im Brandenburger Landtag war er als Sachverständiger bei der Corona-Enquete-Kommission geladen und er gewährte auf eins ein exklusives Gespräch, jetzt im Interview des Tages.
Ja, hier haben wir einen Corona-Kritiker der ersten Stunde aus der Fachwelt, und zwar Professor Sucharit Bhakti. Sie sind ja in der letzten Zeit so ein bisschen, oder anders ausgedrückt, Sie hatten sich in der letzten Zeit ja so ein bisschen zurückgezogen. Doch jetzt sind Sie wieder hier in der Öffentlichkeit, und zwar hier bei der Enquete-Kommission im Brandenburger Landtag. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt wieder die Öffentlichkeit suchen?
Weil ich eingeladen wurde und eine Einladung in den Landtag, sage ich nicht ab. Es ist doch meine Pflicht. Ich bin Beamter, dem Volk zu dienen. Und hier ist das Volk, das ist der Landtag. Wenn das Volk mich ruft, muss ich kommen. So einfach ist das. Ich bin übrigens kein Corona-Kritiker. Ich war schon von Anfang an ein Corona-Aufklärer. Das ist ein großer Unterschied.
Wie sehen Sie denn jetzt die Rolle der Enquete-Kommission beziehungsweise die Rolle der Corona-Aufarbeitung? Gibt es überhaupt eine Corona-Aufarbeitung oder ist es alles eher zum Schein? Was ist Ihre Meinung dazu?
Diese Frage ist die Kernfrage, die ich gedenke, nach dieser Pause zu beantworten. Ich werde aber jetzt nicht verraten, wie.
Glauben Sie denn, Sie hatten ja mal oft davon gesprochen, dass wir in eine WHO-Diktatur uns hineinbewegen. Ist das immer noch von Bedeutung oder hat jetzt der Krieg momentan dieses Thema beiseite gedrängt?
Gedrängt vielleicht bei den anderen oder in der Allgemeinbevölkerung. Aber die Gefahr der WHO ist immens. Und mein Rat seit 3 Jahren ist, die WHO zu verlassen, um uns selbst zu retten. Ja, es ist so.
Gibt es dazu noch gute Chancen, dass wir nicht in eine WHO-Diktatur hineingeraten? Ich meine, Amerika ist ausgestiegen. Wird es da Nachahmer geben?
Ja, das muss tatsächlich vom Volk kommen. Ja, und ich versuche auch mit meinem Auftritt hier und heute, die Politiker aufzuklären, dass sie aufpassen müssen, weil sie sind doch die Volksvertreter. Und wenn sie das Volk in den Abgrund führen, indem sie die Abhängigkeit von der WHO unterschreiben, dann haben sie dem Volk nicht gedient.
Was kann das Volk denn Ihrer Meinung nach tun, dass wir diese WHO-Diktatur verhindern?
Mit den Politikern sprechen und zwingen, dass die Politiker die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Hier im Landtag und im Bundestag müssen die Leute mit ihren gewählten Vertretern reden, so dass wir miteinander diskutieren wie heute. Was heute läuft, ist einmalig gut. Exzellent.
Bei Auf 1 kommt auch der Corona-Aufklärer der ersten Stunde, Professor Sucharit Bhakti, zu Wort. Unterstützen können Sie unsere Aufklärungsarbeit über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.